Dann sage ich, dass ich versuche, jeden Tag den Gästen, den Menschen, die zu uns kommen, das Leben ein bisschen schöner zu gestalten, als bevor sie zu uns gekommen sind.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode deines Entscheidungsfinisher-Podcasts. Hier bist du richtig, wenn du dein Powerziel erfolgreich umsetzen und deine Zukunft aktiv gestalten willst. Wir freuen uns, dass du dich gemeinsam mit uns auf diese spannende Reise begibst und wünschen dir viel Spaß, inspirierende Gedanken und hilfreiche Erkenntnisse für das Erreichen deines Powerziels. Los geht's!
Ich bin heute im renommierten Private Business Club Hanse Lounge in Hamburg zu Gast und mir gegenüber sitzt Michael Kutay, Mitinhaber und geschäftsführender Gesellschafter, der sich selbst gerne einfach als Gastgeber bezeichnet. Mit nur Mitte 20 nahm Michael Kutay die Herausforderung, als Clubmanager die Neugründung und Eröffnung der Hanse Lounge in Hamburg zu begleiten, an. Und er hat diese Entscheidung bis heute sehr erfolgreich umgesetzt. Doch damit nicht genug, denn auch als stilsicherer und gern gesehener Gesprächspartner feiner Konversation, als erfahrener Sommelier, offizieller Juror für den Falsterfeingart Deutschland und natürlich einfach nur als Papa ist er sehr gefragt. Seine größte Auszeichnung hat er von seinen beiden Töchtern erhalten, Prädikat bester Papa der Welt. Ich freue mich riesig auf das gemeinsame Gespräch und begrüße dich ganz, ganz herzlich, lieber Michael Kutay.
Ja, vielen Dank, lieber Uwe, wie nett.
Sehr schön. Gerne. Michael, wie gerade schon gesagt, du bist ja selber stolzer Papa. Wenn dich deine beiden Töchter fragen, was du beruflich eigentlich genau machst, was sagst du denen dann?
Auch dann sage ich, dass ich versuche, jeden Tag den Gästen, den Menschen, die zu uns kommen, das Leben ein bisschen schöner zu gestalten, als bevor sie zu uns gekommen sind. Also ich will ihnen eine gute Zeit geben in den Stunden, in denen sie bei uns sind. Und das hat in der Regel mit Essen und Trinken und Wohlfühlsein zu tun.
Und ich habe von dir gelesen, dass du dass dir bereits mit 14 klar war, dass du in die Gastronomie, ins Hospitality gehen willst. Wie ist es denn dazu gekommen? Also wie hast du Gastronomie als Kind kennengelernt, dass dieser Wunsch so früh in dir heranreifte?
Also tatsächlich, mein Vater ist Koch, meine Mutter ist Kellnerin. Man hat quasi, ich habe es in die Wiege gelegt bekommen. Meine Eltern haben dann ein eigenes Restaurant eröffnet.
Ja.
Da war ich 10.
Ja.
Und meine Eltern wollten überhaupt nicht, dass ich so ein Gasthauskind werde. Das sind ja oft dann so Kinder, die schmutzige Witze erzählen zu einem Zeitpunkt, wo sie das überhaupt noch nicht mehr wissen, was sie da sagen. Mhm. Und die sehr oft auch dann verdorben und verroten. Das wollten meine Eltern alles nicht. Und trotzdem hat sich es irgendwie ergeben, dass sie relativ schnell gemerkt haben, A, habe ich ein Talent. Mhm. B, mache ich es auch gerne. Und C, irgendwann war ich eine nicht mehr wegzudenkende Arbeitskraft für sie. Und dann habe ich gemerkt, dass ich da wirklich eine Leidenschaft dafür habe.
Yeah.
Meine Eltern haben aber dann gesagt, weißt du was, geh studieren, mach was anderes. Damals war so, werd Banker, werd Anwalt, wir unterstützen dich da. Und ich habe gesagt, nein, ich möchte in dem Bereich bleiben. Mhm. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als mich beruflich mit Genüssen zu beschäftigen. Mhm. Dass es jetzt so weit gekommen ist, dass ich, sage ich mal, sogar fürs Weintrinken Geld bekomme,
ja,
das hätte ich nie gedacht, aber hat sich also wirklich ganz toll entwickelt.
Super. Du hast ja deine Eltern gerade schon angesprochen. Man sagt immer so schön, so ein bisschen sind wir da auch das Produkt unserer Eltern.
Ganz
was ist denn so das größte Geschenk, was du von deinen Eltern mitbekommen hast, was heute dich und auch deine Arbeit prägt?
Sie waren extrem fleißig.
Mhm.
Das haben sie wirklich vorgelebt. Mhm. Immer bescheiden. Mhm. Da muss ich mich immer wieder besinnen und sagen, Mensch, schau, was deine Eltern alles erreicht haben aus dem Nichts. Wir kommen wirklich aus ganz einfachen Verhältnissen und alles Haus selbst gemacht.
Mhm.
Und meine Eltern waren mir relativ strenge Lehrherren. Mhm. Also die waren mit ihren eigenen Mitarbeitern nicht so streng wie mit mir, um mich zu fördern. Das habe ich damals überhaupt nicht verstanden und bin ihnen jetzt heute sehr dankbar dafür.
Mhm. Und du kommst ja ursprünglich aus Kärnten, gell?
So ist das ja.
Wie hast du dich denn da nach Hamburg verschlagen?
Ich werde oft gefragt, so, was machen Sie denn hier? Und oft weiß ich es dann selber auch nicht. Aber tatsächlich ich habe Hotelfachschule gemacht im Schloss Klessheim in Salzburg und bin dann nach dem Bund, habe da in der Kaserne, in der Hospitality auch gearbeitet, habe eine Auszeichnung bekommen für die tollste Weinkarte aller Kasernen in Österreich, also ganz stolz.
Mhm.
Und bin dann nach Hamburg in ein Sternerestaurant eines österreichischen Besitzers, Josef Viehhauser heißt.
Ja,
ins Le Canard, die Elbchaussee. Für ursprünglich war der Vertrag 15 Monate und ich wollte unbedingt nach New York. Und dann bin ich Four Seasons Berlin und dann haben die mich da befördert. Und dann war ich jüngster Manager, den die Gruppe jemals und Riesenbohai und so. Und ich habe gesagt, ich will nach New York. Und habe ich gesagt, nein, erstmal musst du jetzt hier ein paar Jahre bleiben und du bist viel zu jung für Senior Management. Und dann bin ich wieder nach Hamburg, weil mein alter Chef hier also mir ein Angebot gemacht hat. Ja, und dann habe ich die Frau meines Lebens kennengelernt, den wundervollsten Menschen, den der liebe Gott auf diese Welt geschickt hat, auf der Reeperbahn beim Feiern. Und ja, dann bin ich in Hamburg hängen geblieben, kann man nicht anders sagen. Und ich liebe diese Stadt. Und diese Stadt liebt die Österreicher, habe ich das Gefühl. Ich muss gar nicht viel sagen. Ich muss mich null verstellen. Es ist automatisch immer charmant. Es ist automatisch immer. Und das nutze ich voll aus. Ich freue mich darüber sehr. Und ja. Ich bin auch gerne in Österreich.
Ja.
Ich finde, die Österreicher sind ein bisschen gemütlicher, ein bisschen, können das Leben ein bisschen mehr genießen noch vielleicht als hierzulande. Und vielleicht kann ich aber ein bisschen dieses Lebensgefühl auch hierher transportieren. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum auch die Hanse Lounge so erfolgreich ist.
Über die Hanse Lounge sprechen wir auch gleich nochmal. Eine Anschlussfrage, du sagtest das gerade schon, so ein bisschen von dem einen Land ins andere Land transportieren. Du warst ja auch unter anderem fast 2 Jahre lang in L.A., in Los Angeles. Ja. Und du bist ja auch, du hast gerade so schon gesagt, auch fürs Wein probieren und Wein trinken bezahlt werden. Sprich, du bist ja auch sehr viel unterwegs in der Welt. Welche Qualitäten können wir denn aus deiner Sicht für die deutsche Hospitality aus anderen Ländern für uns heranziehen und nehmen? Und was können deiner Meinung und deiner Erfahrung nach auch andere Länder in der Hospitality von uns in Deutschland lernen?
Na, zum einen glaube ich erstmal per se, dass jegliche Ausbildung Deutschland, Österreich, Schweiz, international nach wie vor hoch angesehen ist. Ja. Ich finde es ein bisschen schade, dass es hierzulande dieser Beruf nicht so das Image hat. Also wir haben ja große Probleme, Nachwuchs zu generieren. Ich höre immer, das sind die Arbeitszeiten und Work-Life-Balance und man muss das schon gerne mögen. Ich glaube, da tut es der Österreicher noch ein bisschen sich leichter, dieser Dienstleister zu sein. Ja. Der Amerikaner lernt dir in dieser Branche extrem wirtschaftlich erfolgreich zu sein, weil ein Tisch eben mehrmals am Abend verkauft wird. Und wenn der Kaffee serviert ist, dann wird gefragt, kann ich noch was für Sie tun? Und wenn man dann mit Nein antwortet, muss die Rechnung innerhalb einer Minute serviert werden. Ja. Wenn man das hier macht, dann ist man unhöflich und teilweise sitzen die Gäste dann noch 2 Stunden und halten sich an der Kaffeetasse. Wenn rein wirtschaftlich, ist das für ein Restaurant natürlich ganz schlecht. Ja. Das heißt, man kann deutlich effektiver, wirtschaftlich erfolgreich in Amerika und in L.A. habe ich das wirklich gelernt, sowas führen. Hierzulande, glaube ich, hinterfragen die Menschen mehr, als sie in Amerika tun, und jeder glaubt auch, weil er ein Rührei braten kann, er weiß auch über Essen und Trinken Bescheid. Und das finde ich, das ist etwas, was mich ehrlicherweise stört, wenn ich mein Auto zum Ölwechsel bringe. Dann zahle ich 800 Euro hinterher, ohne dass ich genau weiß, wie viele Gesellen, Lehrmeister überhaupt Stunden gemacht worden sind, und sage danke. Und hierzulande glaubt jeder eine Meinung, sich bilden zu können, oder ganz viele, nicht jeder, über Dinge, die er oft gar nicht weiß oder gar nicht einschätzen kann. Und jeder, der selber kocht, der selber auf den Markt geht, der weiß eben, wie viel logistische Arbeit steckt, dass ein Gericht aus unterschiedlichen Komponenten zum gleichen Zeitpunkt auch heißer wird nur als Beispiel. Und wir sind hier tatsächlich im Club, was, glaube ich, ein Problem ist, warum die Branche auch ein bisschen kränkelt, wenn man oft sehr unflätig, unhöflich von oben herab behandelt wird im Service. Das passiert hier zum Beispiel gar nicht. Ja, also mir fehlt oft auch in der freien Gastronomie, auch was ich von Kollegen höre, so ein bisschen die Wertschätzung. Also da sitzen Leute mit ihrem Handy vor der Weinkarte und lesen irgendwelche Parker-Bewertungen und fragen gar nicht den Sommelier, der also nun ja seine Weine kennt, sondern glauben eben, externe Meinungen oder Preise können da beeinflussen, und das ist ein bisschen schade.
Ja. Jetzt ist ja heutzutage so, aufgrund deiner Erfahrung kannst du das natürlich auch genauso charmant und auch selbstbewusst sagen. Ich kann mir vorstellen, so mit Mitte 20, wenn man das Angebot bekommt, die Hanse Lounge bei der Neugründung auch zu begleiten, da sieht es noch ein bisschen anders aus. Gehen wir nochmal kurz zurück. Wie war das denn damals? Wie muss ich mir das vorstellen? Bist du an dem Morgen aufgewacht und hast gesagt, hey, ich mache das einfach? Oder wie war der Tag, an dem du diese ja wirklich lebensverändernde und lebensprägende Entscheidung getroffen hast?
Ich habe schon für den Vorgänger gearbeitet, muss ich dazu sagen. Ja, in die Havana Lounge, der ehemalige Besitzer war da immer Gast im Four Seasons, der hat mich irgendwann angesprochen und die wollten ja groß an die Börse gehen und ich sollte eine zentrale Weinkarte für alles, ein Franchise-Konzept und so weiter, und ich war von diesem Ort, an diesem Standort einfach total überzeugt und begeistert. Ich mochte die Idee, es gibt in Österreich gar nicht einen Club. Also ich dann zu Hause erzählt habe, das ist ein Club in Hamburg, dann glaubt man an viele Dinge, nur vielleicht nicht an sowas. dann ist es in die Insolvenz gegangen und 2 Geschäftsleute, Hamburger Kaufleute, haben das aus dieser Insolvenzmasse rausgekauft. Ja. Nur diesen Standort, nicht die ganzen anderen Betriebe, und haben gesagt, wir haben aber von Gastronomie gar keine Ahnung. Das heißt, wir machen das nur, wenn du, sprich ich, das mit dem Team auch begleitest. Mhm. Und habe ich gesagt, ich will aber weg. Ich wollte nach New York eigentlich, dann dachte ich mir, vielleicht ist LA ein bisschen wärmer.
Ja.
Ich sage, ich will auf jeden Fall hinaus. Ich hatte ein super Angebot von QNAT damals zur Eröffnung der Queen Mary 2. Mhm. Und ich war mit einem Bein quasi schon dort. Dann habe ich zeitgleich eben auch meine Frau kennengelernt. Und dann habe ich gesagt, ich mache das aber nicht für immer.
Ja.
Ja. Und dann bin ich eben diese anderthalb Jahre hier geblieben, bin nach LA. Und in der Zeit, wo ich weg war, haben die dann auch gemerkt, okay, es ist doch komplexer, diese ganze Geschichte, wenn du nicht aus dem Bereich kommst. Mhm. Und haben mir dann eben Anteile an der Firma angeboten. Das war Anfang 2007 und ich habe gesagt, jawohl, ich mache das, aber es muss Entwicklungsmöglichkeiten geben, das ist das eine. Und zum anderen müsst ihr mir zugestehen, dass ich Fehler machen darf, ja, weil ich will mutig sein. Und warum es mir leichter gefallen ist, ist die Tatsache, ich habe damals sowas wie geblockt. Ich habe den Mitgliedern geschrieben, ich gehe jetzt in die Staaten, wer möchte, schreibt mir eine E-Mail und ich schreibe ab und zu, wie es mir so geht. Und das habe ich dann gemacht. So, oh, da haben die irgendwie den Wein mit Eiswürfel getrunken und heute war Jack Nicholson da und Terry Hatcher wollte unbedingt einen Pinot Grigio haben. Und ich habe gesagt, bei uns gibt es den nicht, weil ich weiß, das ist so ein Wein, der kostet hier 4 €. Und die haben mir immer geschrieben und sie fehlen und so. Mhm. Und das, also ich habe das gar nicht bewusst gemacht, wirklich nicht. Aber es war wahrscheinlich ziemlich eine smarte Entscheidung und die haben mir berichtet, welche Dinge ihnen nicht so gefallen in der Entwicklung. Und mein Glück war, dass ich immer schon älter ausgesehen habe, als ich bin wirklich. Das war ein großer Vorteil. Ich glaube, diese Außenwahrnehmung, also heute sprechen mich dann eben Leute an und so, der ist so in unserem Alter, so Anfang, Mitte 50. Ne? Ich bin einfach 10 Jahre jünger, aber weil ich schon so lange da bin, glaubt man natürlich, na, der muss ja schon, der kann ja nicht, unmöglich kann der schon Anfang 20 das übernommen haben und von daher kommt mir das eigentlich zugute.
Du hast gerade auch die Entwicklung angesprochen, auch der Hanse Lounge und du hast auch das Thema Fehlerkultur schon angesprochen. Wenn man so einen Club zu einem wirklich der führenden Private Business Clubs entwickelt, nach welchen Managementprinzipien tust du das? Ist Fehlerkultur womöglich eins davon und hast du noch 2, 3 andere?
Also ich persönlich bin ja der vollen Überzeugung, dass man vor allem seine Mitarbeiter erstmal motivieren muss. Mhm. Ich glaube, du musst eine Unternehmenskultur führen, wenn du als Gast hineinkommst, dann spürst du gleich, oh, hier ist eine positive Grundstimmung, hier wird gelacht, hier wird gelächelt, also die Mitarbeiter müssen sich wohlfühlen.
Ja. Ja,
dazu helfen auch die Mitglieder logischerweise, indem sie sie höflich, respektvoll, achtsam auch ansprechen.
Ja.
Ich will ihnen den Freiraum lassen und ich will vor allem, erstmal stelle ich Persönlichkeiten an. Mhm. Ich sage, die Qualifikationen kann ich ihnen alles beibringen. Mhm. Ja, ist auch kein Hexenwerk, es ist ein Lehrberuf, ja. Man muss es können, aber man kann das alles lernen. Aber ein guter Mensch zu sein, ein achtsamer Mensch, jemand, der sich in diese Rolle des Gastes hineinversetzen könnte und sagen, okay, der nimmt jetzt sein Rebhuhn mit der Hand, den Knochen. Dann will ich eigentlich, dass unser Mitarbeiter automatisch ihm eine Fingerbowl bringen, dass er sich die Hände sauber machen kann. Mir ist es nicht recht, wenn wir dann hingehen und fragen, darf ich Ihnen eine Fingerbowl bringen? Na, logisch, darfst du mir eine bringen. Ne? Und das ist so eine Wichtigtuerei, eine Effekthascherei, das wollen wir nicht. Also wenn jemand dieser Werte runterrutscht vom Schoß, das passiert täglich, dann will ich, und er hat es ja nicht gemerkt, so wie aufgehoben, dass wir automatisch eine neue hinbringen und dann erst die alte wegnehmen. Das ist nur ein Beispiel, wo ich einfach glaube, dass das auch unser Erfolg ist, dass wir einfach nur aufmerksam sind. Es ist nur menschlich aufmerksam, rücksichtsvoll und zu schauen, wie geht es dem anderen und wie kann ich mich selber zurücknehmen. Die Leute kommen hierher, the Private Business Club, um ihr eigenes Geschäft zu machen. Das heißt, wir sind der unwichtigste Faktor. Wir sind für das, was wir machen, ist extrem wichtig. Für uns ist das Wichtigste. Aber die Gäste kommen her, unsere Mitglieder kommen her, um sich zu treffen. Das heißt, es muss schnell gehen, es muss schmecken, es muss reibungslos laufen. Jeder muss das kriegen, was er bestellt hat. Aber ich brauche da nicht 3 Stunden erzählen, dass es ein linksgedrehter Lude mehr ist. Das ist spannend, das ist toll, aber das ist nicht das, was wir machen.
Und wir haben ja eine Gemeinsamkeit, in Anführungszeichen. Ich habe meine Karriere auch selber im Hotel, in der Gastronomie begonnen, damals für Kempinskis Hotel Adlon. Da habe ich so die ersten Workshops meines Lebens gemacht. Und ich weiß noch, in einer Service-Schulung, bei dem es dann um Beschwerdemanagement ging, da sagte damals eine Führungskraft zu mir, wissen Sie, Herr Zinne, es ist relativ einfach, einmal Qualität abzuliefern, auch in der Fünf-Sterne-Gastronomie, aber die eigentliche Kunst ist es, Qualität konstant aufrechtzuerhalten. Jetzt mal ganz operativ gefragt, du hast das gerade gesagt, die gute Laune, die Achtsamkeit, die Aufmerksamkeit, auch im Service steht man ja womöglich mal mit dem falschen Bein auf, wie man so schön sagt. Wie stellst du denn ganz pragmatisch, operativ im Alltag sicher, dass das nicht ein Einmaleffekt ist, sondern dass, wenn die Gäste kommen, sie wirklich eine ganz konstante Qualität auf höchstem Niveau erleben?
Also mir war es generell immer von Anfang an wichtig, lieber mache ich eine Qualität, die vielleicht besser geht, aber ich kann sie beständig machen. Ja. Also ich muss ein Produkt anbieten, wo der mir das abkauft, immer weiß, das ist eine Bank auf diesem Niveau.
Ja.
Wenn 3 Mitarbeiter fehlen, von einem ist die Oma gestorben, einer hat einen Schnupfen und muss nach Hause gehen, einer hat sich geschnitten, der Fisch ist... Und dennoch muss es etwas sein, dass es das Gesamterlebnis nicht so sehr darunter leidet. Mhm. Dafür müssen wir alles tun. Und dafür ist auch meine klare Meinung, muss ich sehr viel Präsenz zeigen. Also ich bin viel hier. Mhm. Ja. Und ich sage nicht Mitarbeitern, wie geht's dir? Und will es gar nicht wirklich wissen und gehe schon vorbei, sondern ich schaue dem in die Augen und da kann er mir sagen, was er will. Ich empfinde ja, ich spüre. Also Empathie ist, glaube ich, auch ein ganz wesentlicher Bestandteil. Mhm. Und so behandeln wir auch unsere Mitglieder. Also auch da sage ich, Mensch, der ein oder andere hat einfach mal vielleicht auch keinen guten Tag oder eine schwierige Phase und dem stelle ich dann ein Glas Wein hin und ich sage, Sie gefallen mir gerade nicht und Sie müssen mir auch nichts erzählen, aber ich wollte mit dem Wein Ihnen eine Freude machen, weil ich finde ihn so groß. Wein ist natürlich ein tolles Thema, um so ein bisschen einzusteigen.
Absolut, absolut. Jetzt finde ich es ja ganz spannend, du hast vorhin, und das merkt man auch, wenn du sprichst, dass du zum einen aus dem Herzen gerne wirklich Gastgeber bist, auch diese Achtsamkeit, du hast es gerade so schön gesagt, dann gehe ich mal hin und sage, Mensch, dieser Wein gefällt mir ganz besonders, ich möchte Ihnen gerne eine kleine Aufmerksamkeit offerieren. Auf der anderen Seite hast du auch gesagt, dass du in Amerika durchaus das Wirtschaften gelernt hast und dass ja auch so ein Club letztendlich am Ende des Tages ein Wirtschaftsunternehmen ist. Wie bekommst du diese beiden Welten in deiner Welt zusammen?
Indem ich an meine Eltern denke und mir erstmal selber ehrlicherweise auch und ohne zu kokettieren, sondern aus tiefstem Herzen auch selber eine gewisse Bescheidenheit einfach habe, ehrlich. Mhm. Ich glaube, das darf man gar nicht sagen. Ich sage es jetzt einfach trotzdem, weil mir ist es extrem wichtig auch, dass meine Mitarbeiter in den Urlaub fahren, dass die mal abends schön essen gehen, dass die sich eine Eigentumswohnung kaufen können. Mhm. Das heißt, wir haben das große Glück. Ich sage, ich kann nur einmal am Tag warm essen, ich kann mich nur einmal anziehen, ich kann nur zweimal, dreimal im Urlaub fahren, wenn die Kinder eben auch Ferien haben, irgendwas zu machen. Mehr kann ich nicht. Und dann kann ich versuchen, glücklich zu sein und gerne zur Arbeit zu gehen. Und das ist so. Ich liebe meine Arbeit. Mhm. Ja, ich empfinde es nicht als Arbeit, sondern es verschönert mir den Tag und es fehlt mir, wenn ich mal 2 Wochen nicht da bin, fehlt mir das, die Menschen, der Ort. Und das hilft es natürlich und auch der wirtschaftliche Druck, den legen wir uns in der Form nicht auf, auch mein Partner nicht. Ja. Das hört sich immer toll an. Klar, er ist wirtschaftlich sehr gut, steht gut da, hat sich alles auch selbst erarbeitet und gibt mir auch überhaupt nicht diesen Druck und ich will Spaß und Freude haben und das kann ich machen, indem ich großzügig bin, den Mitarbeitern gegenüber, auch den Mitgliedern und am Ende des Tages, glaube ich, kommt das alles wieder zurück, ganz bestimmt sogar.
Ich würde gerne mal so ein bisschen vielleicht eine etwas kritischere bzw. aktuellere Frage stellen. Ihr sitzt ja hier am Neuen Wall, in Hamburg direkt im Zentrum. Wahrscheinlich bekommt ihr jetzt ja auch eine ganze Menge mit von Aktionen wie Friday for Future, das ganze Thema Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Greta geht hoch und runter in den sozialen Medien. Wie siehst du denn so eine Aufgabe als Club? Wie begleitet ihr das? Ist das überhaupt ein Thema? Bringt ihr das in irgendeiner Form von Produkten mit ein? Oder geht sowas letztendlich spurlos an einem Club vorbei?
Ja, ich glaube, spurlos geht es an niemandem vorbei. Es ist natürlich ein permanentes Gesprächsthema, was mich schon immer wieder überrascht, wie sehr Greta jetzt polarisiert. Mhm. Also ich kann nicht verstehen, wie viele Menschen, ich sage jetzt mal, es ist ein hartes Wort, aber so einen Hass haben auf ein Kind, das nur Gutes im Absicht hat. Ich kann total verstehen, wenn man sagt, es ist medial mir zu viel. Es wird zu sehr ausgeschlachtet, die Kuh wird durchs Dorf getrieben. Aber im Prinzip ist jetzt Bewegung in der ganzen Geschichte. Ja. Also wie gehen wir damit um? Erstmal ist klar, ich habe selber 2 Kinder. Das heißt, ich stelle mir immer die Frage, und mit meiner Frau zusammen, in welches Leben, in welche Zukunft hinein haben wir die Verantwortung übernommen, eben eine Familie zu gründen. Mhm. Und wir für uns ich als Unternehmer, der diese Entscheidungen selber treffen kann, sage natürlich, okay, wir bedienen uns an Energie, die regenerativ erworben wird. Wir nehmen nur Fische aus nachhaltiger Fischzucht zum Beispiel. Wir kaufen keine Aquakulturen, belasteten Lachse, sondern nehmen das höhere Produkt. Wir selber haben jetzt haben Mineralwasser aus der Region und keins, das 1000 Kilometer durch die Weltgeschichte fährt und den Pfand dann wieder zurück und. Sondern wir versuchen Dinge, die wir gut vertreten können, aus denen wir der Überzeugung sind, auch zu machen und hinterfragen uns permanent. Aber es ist nicht, dass wir das permanent auch kommunizieren, sondern ich glaube, das können die Mitglieder ein Stück weit auch erwarten, dass wir uns um ihre Gesundheit, um ihr Wohl und um das Allgemeinwohl kümmern. Und das natürlich manchmal häufig auf die Rentabilität geht. Ja. Aber dann kann ich ja entscheiden und sagen, ist mir aber wichtiger. Ja? Und ich glaube auch, ich will, dass die Mitglieder gesund bleiben. Ja. Ich will, dass die nicht jeden Tag Fleisch essen, sondern wir müssen ihnen vegane Alternativen anbieten, vegetarische Alternativen. Wir haben so tolle Steinpilze. Wir machen jetzt nur Steinpilze und die Leute lieben es und freuen sich. Und ich habe eine Diskussion schon mit der Küche, die sagt, wir können dreierlei eine Terrine. Wir sagen, nein, die wollen nur gebratene Steinpilze, ein bisschen Butter und fertig, wenn das gut ist, wenn der Pilz gut ist. Ja? Ja. Und so machen wir das. Ohne damit mit dem Lautsprecher durch die Stadt zu gehen und sagen, Gott, wir kümmern uns um das und das und das, sondern sagen eben wirklich, wo können wir immer wieder uns selbst hinterfragen, und da versuche ich auch die Mitarbeiter ins Boot zu holen. Da frage ich sie auch, müssen wir diese Alufolie nutzen oder gibt es was anderes, können wir wieder verschließbare Dinge nehmen? Und da freuen die sich natürlich auch und fühlen sich auch gewertschätzt.
Da sind auch ganz viele in dieser Antwort sehr, sehr viele Entwicklungsaspekte ja wieder mit drin. Also es geht immer weiter, neugierig zu sein, ne? So eine authentische Neugierde. Wo siehst du denn so die Themen für die nächsten 3 bis 5 Jahre? Wo wird sich denn der Club in den nächsten 3 bis 5 Jahren hinentwickeln? Was sind da so die Themen, die du im Kopf hast?
Naja, für mich ist erstmals so, dass man kann nicht anders sagen, als dass es erfolgreich ist,
was wir machen,
die Hanse Lounge. Und wir haben eine Warteliste und wir hatten jetzt gerade die Tage unsere Beiratssitzung und wir haben deutlich mehr Anträge, als wir Möglichkeiten haben. Wir haben uns irgendwann gesagt, wenn einer rausgeht, kann jemand reingehen und es passiert halt wenig, dass Leute rausgehen, was ein absoluter, das ist der Ritterschlag an Kompliment, das man kriegen kann, dass die Mitglieder sich wohlfühlen. Für mich ist die Herausforderung, dass wir schauen, dass wir nicht, dass wir die Jugend nach wie vor begeistern. Weil wir also nicht, wenn kein Mitglied austritt, werden wir alle zusammen jedes Jahr ein Jahr älter. Und irgendwann bin ich halt bei weitem nicht mehr der Jüngste. Das ist auch wunderbar so. Aber es muss nach wie vor attraktiv sein für junge Menschen. Und wir wollen nicht sexy sein, wir wollen auch nicht trendig sein, aber wir wollen ein Gefühl geben, auch der Wertschätzung für junge Menschen. Ich habe oft das Gefühl, erinnernd zurück an meine Zeit, dass man so nicht so ganz ernst genommen wurde, dass man so ein bisschen wenn man mal in ein feines Restaurant ging als junger Mensch, weil man, das haben sich richtig abgespart, aber es war einem so wichtig, dass man so ein bisschen nicht so ganz für ernst genommen wurde. Ich habe es gehasst und habe für mich geschworen, wenn ich mal in diese Situation komme, werde ich das auf keinen Fall so tun, sondern ich werde ganz, ganz klar diese Wertschätzung zeigen, diesen Menschen gegenüber und einfach sagen, ja, ich freue mich, dass du hierher kommst, weil du bist 20 Jahre jünger als die anderen, aber irgendwas gibt es offensichtlich, was dir daran so viel Freude macht, dass du auch Teil unserer Geschichte werden willst.
Wie sieht es denn bei euch aus mit Frauenquote und Ähnliches? Ist sowas ein Thema oder wird sowas ein Thema sein? Wie ist so das Mitgliederverhältnis?
Ja, genau. Wir haben aber knapp 1000 Mitglieder, die Hanse Lounge, und circa 10% sind es Damen.
Ja, was relativ wenig ist, oder?
Ja, es ist relativ wenig, ehrlicherweise.
Warum ist das so?
Es ist, glaube ich, schon auch immer leider noch ein Spiegel der Wirtschaft irgendwo. Ja. Also das, was wir hier machen, spiegelt schon ein Stück weit das auch wieder, fürchte ich.
Ja.
Wir haben von vornherein immer gesagt, es gibt ja auch Clubs, die zum Beispiel gar keine Damen aufnehmen. Ja. Und das haben wir immer gesagt, das finden wir überhaupt nicht zeitgemäß. Das ist unsere Einstellung. Ja. Ich akzeptiere das alles.
Ja.
Warum ist das so, kann ich dir ehrlicherweise gar nicht beantworten. Wir haben jetzt ein großes renommiertes Unternehmen, der ganze Vorstand drauf, das sind 6 Personen, davon sind 2 Damen. Ja, das ist dann jetzt schon 33%. Wenn wir da irgendwann hinkämen, wäre das wunderbar. Aber es muss auch natürlich wachsen. Und natürlich mit der Warteliste haben wir die Chance, schon ein bisschen, nicht manipulativ, aber uns da natürlich ein bisschen zu bedienen, immer unter der Prämisse, wer bringt den größten Mehrwert für die bestehenden Mitglieder. Also wen glauben wir, ist da am spannendsten. Und natürlich, dass die Wartezeit irgendwo im Rahmen bleibt.
Ich will gerne mal kurz eingehen auf die Mitglieder, weil wir jetzt auch schon so oft das Wort Mitglieder gehört haben. Du hast ja vorhin auch gesagt, dass du sehr präsent bist, dass du auch hier viel im Club selber zugegen bist. Und du hast es ja letztendlich jeden Tag mit einem durchaus anspruchsvollen Kundenklientel zu tun. Auch Menschen, die gewohnt sind, dass viele andere Menschen das tun, was sie gerne machen oder was sie gerne hätten. Wie findest du denn in der Praxis, so im Alltag, die richtige Ansprache? Also worauf achtest du? Wie findest du die richtige Dosis im Umgang mit Menschen?
Also ich würde sagen, dass die überwiegende Mehrzahl unserer Mitglieder natürlich absolute Alpha-Tiere sind. Das sind Menschen, die erfolgreich sind. Ja. Ich weigere mich extrem gegen den Begriff elitär, weil wir das nicht sind und wir das nicht sein wollen.
Ja.
Und ich meine, es kostet bei uns jetzt 870 Euro im Jahr.
Ja.
Das kostet ein ordentliches Fitnesscenter im Monat, kostet auch 80 Euro. Also das, daran kann es nicht liegen.
Ja.
Für mich ist diese menschliche Komponente erstmal immer ganz klar. Aber wenn du jetzt über das ich muss Entscheidungen treffen, oft innerhalb von wenigen, von Bruchteilen von Sekunden.
Ja.
Also da kommt jemand rein, entspricht nicht der Kleiderordnung.
Ja.
Ist mir extrem wichtig.
Ja.
Ja. Dann muss ich einen Weg finden, das zu lösen. Und dann kann ich natürlich mit der Position und auch, dass ich selber entsprechend gekleidet bin, essentiell, versuchen, sofort Alternativen anzubieten, um zu sagen, okay, so geht es nicht, aber in einer höflichen Art und Weise. Und dann reflektiere ich natürlich immer hinterher und sage, war das richtig? War das Wording richtig? War der Satz richtig? Hat das gepasst? Hätte ich das anders lösen müssen? Und, um mich da noch zu perfektionieren. Weil ich glaube, im Endeffekt weiß es ja jeder, der unterschreibt und sagt, es gibt hier eine Kleiderordnung, ich brauche mindestens das Jackett, brauche nicht die Kombination von T-Shirt, Jackett, Turnschuhen. Und das wollen wir nicht mit Jeans. Das ist, weil du hast einen ganz wichtigen Termin, auf den hast du 3 Jahre hingearbeitet mit einer Person. Wenn der dir wohlgesonnen ist, kann dein Leben sich ändern. Weil das dann, und nebenan kommt einer, der hat 18 Runden gerade Golf gespielt, weil der hatte diesen Termin schon gestern und heute beschenkt er sich selber. Das ist ungerecht, wenn er dann hierher kommt, weil für ihn war es gestern ganz wichtig, heute ist es ihm nicht wichtig. Und dir, was können wir dir geben, wenn du Mitglied bei uns bist? Vertrauen vor allem. Wir grüßen dich mit Namen, wir kennen deine Gewohnheiten, wir wissen, du trinkst dein Wasser mit oder ohne Kohlensäure, wir wissen, du machst Low Carb und lässt alles Opulente weg. Wir wissen, du trinkst immer einen einfachen Espresso. Und das, glaube ich, gibt erstmal Vertrauen. Wir fallen dir nicht zwingend in den Arm. Wir sagen nicht, oh, letzte Woche haben wir aber schon wieder mal 5 Flaschen Wein aufgemacht, sondern dein Gast sagt, okay, du bist offensichtlich in diesen Räumlichkeiten, in dieser Atmosphäre, kennst du dich aus, du kennst die Menschen hier, du schätzt sie, sie schätzen dich. Das heißt, mit dir mache ich lieber Geschäfte, als wenn du dich jetzt irgendwo in irgendeinem Restaurant in der Innenstadt triffst, wo dich keiner kennt. Du bist ganz anonym und dann ist der Tisch schon nicht und du sitzt, der Nachbar hört dir alles mit und das müssen wir bewahren. Und dann muss ich eben, und dafür sorge ich. Und ich schiebe dann immer vor, dass das nicht meine Idee ist, sondern ich vertrete die Interessen des Clubs. Und das muss ich dann auch vehement machen. Also diese Entscheidung muss ich dann auch durchführen. Und da wurde ich auch schon beschimpft und beleidigt. Und oft, aber im Nachgang haben mich Leute dann angerufen und sich entschuldigt dafür und haben gesagt, ich musste vor dem Gast. Und das verstehe ich auch, das akzeptiere ich und dann alles wieder fein.
Ich glaube, dass es ein ganz wichtiger Punkt ist, weil auch gerade diejenigen, die jetzt hier den Podcast hören, die also auch selber womöglich Entscheidungsfinisher sind oder das werden wollen, ja häufig dann auch, genauso wie du beschrieben hast, häufig so in Situationen sind, wo sie auch Entscheidungen treffen müssen, logischerweise, beziehungsweise wo sie auch Position beziehen müssen. Und häufig ist es ja so, dass Menschen große Sorgen dafür haben, wirklich mal ein Nein zu sagen oder einen Stopp zu setzen oder eine Grenze zu setzen. Und auf der anderen Seite wünschen sie sich natürlich die Einhaltung einer bestimmten Wertestruktur. Ich würde es gerne versuchen, noch konkreter mal runterzubrechen. Hast du eine besondere Gesprächsstrategie? Gibt es so eine Art Ablaufplan, 4-Punkte-Checkliste oder was auch immer, wo man sagen kann, okay, ich weiß einfach aus der Erfahrung, Schritt 1 ist, was weiß ich, dass ich erstmal mich dem Gast nähere, Blickkontakt aufbaue, wie auch immer. Schritt 2 ist XYZ. Also gibt es da so eine Art Gesprächsleitfaden, den du im Kopf hast, oder machst du das tatsächlich alles komplett intuitiv in der Sekunde, wenn du mal Nein sagen musst?
Extrem intuitiv, logischerweise. Spannend. In der Situation. Und ganz häufig ist es auch so, vielleicht, dass ich irgendwo am Tisch bin, am Gast, im Weinkeller, am Computer und ich von Mitarbeitern gerufen werde.
Ja.
Das heißt, ich komme bereits in eine Situation, also da brennt es schon ein bisschen.
Ja. Ja?
Also, und ich bin dann der Feuerwehrmann. Ich werde dann nicht immer geholt, wenn Mitglieder Lobestiraden loslassen wollen. Ich werde aber immer geholt, wenn also der Hut brennt.
Ja.
Und dann versuche ich erstmal quasi mich offen zu präsentieren, also die Arme auszustrecken und sofort zu überlegen, wie kann ich eine Lösung finden und wie kann ich vor allem nicht nur Nein sagen, geht nicht, sondern ich rufe sofort im Hotel für Jahreszeiten zum Beispiel an und kümmere mich drum. Oder Mensch, haben wir das nicht und das tut mir, aber ich kann es trotzdem nicht machen. Also ich kann es nicht machen, das steht klar, das steht fest. Ich weiß es zu Beginn des Gesprächs schon sofort. Das heißt, es ist nicht entscheidungsoffen, sondern ich weiß bereits die Entscheidung, ich muss die nur verkaufen können. Und das kann ich habe da kein Prinzip, sondern ich versuche die Situation zu erspüren.
Yeah.
Es hilft mir aber mein Standing enorm. Ja?
Yeah.
Das heißt, und da bin ich hineingewachsen in diese Rolle. Das hat mir also am Anfang konnte ich danach 2 Nächte nicht schlafen.
Yeah.
Ja. Und das hat mich mitgenommen. Und es nimmt mich heute aber auch noch mit. Warum? Weil ich ein sehr emotionaler, leidenschaftlicher Mensch bin. Und weil ich eigentlich den Menschen nie was, also ich möchte den Menschen immer was Gutes tun. Ja? Und das macht mich dann erstmal traurig. Aber du lernst dann in der Zeit, dass du zu viel Energie verschwendest in vielleicht 5% der Menschen, die unzufrieden sind und dann die 95% vergisst, die aber sehr zufrieden sind. Und dann glaube ich, das ist ein Managementfehler, weil dann verlierst du aus dem Fokus, warum dein Produkt geliebt wird und gibst den anderen zu viel Raum. Und das will ich nicht machen.
Du hast gesagt, du hast kein Prinzip auf der anderen Seite, wenn man dir zuhört, finde ich. Da kommen ja ganz viele Facetten auch eines persönlichen Stils am Ende des Tages raus. Würdest du sagen, dass es am Ende des Tages auch einfach eine Frage des Stils ist?
Ich glaube, dem Österreicher ist es ein Geschenk, dass ich glaube, man hat einfach das Gefühl, weil es ist die Sprachmelodik, ist es das Gleiche, ich kann es dir nicht sagen, aber oft ist es einfach nur, sind es dann 2, 3 Sätze von mir und ich spüre schon, das ist ein Verständnis da. Also ich habe, sagen wir, ganz prominente Menschen schon, die hier an der Tür standen, die noch gar kein Mitglied sind, denen ich gesagt habe, zum Beispiel, also wir sind ein privater Club, es ist nur den Mitgliedern vorbehalten und daher kann ich Ihnen das. Und dann wurde mir gesagt, und zum Beispiel, aber wissen Sie schon, wer das ist? Und habe ich gesagt, selbstverständlich weiß ich, wer das ist und ich schätze die Arbeit sehr, aber offensichtlich wissen Sie nicht, wer ich bin, weil ich bin nämlich hier verantwortlich und von den Mitgliedern quasi gewählt als derjenige in der Tür, der sicher geht, dass nur die reinkommen, die auch bezahlen.
Ja.
Das ist erstmal wichtig,
um
auch die anderen wertschätzen. Weil es ist ja nichts mehr wert, wenn also jeder reinkommt, der ein bisschen bekannter ist oder der ein bisschen mehr Geld hat. Darum geht es ja überhaupt nicht, sondern es gibt nur die 2 Kategorien, die einen, die bezahlen und die anderen, die nicht bezahlen.
Sehr, sehr spannend. Du hattest also vorhin unter anderem auch den Aspekt erwähnt, dass dir Kleidung zum Beispiel sehr, sehr wichtig ist. Jetzt weiß ich, wie mir gesteckt wurde, wie man so schön sagt, dass du in internen Kreisen auch als einer der bestgekleidetsten Herren Hamburgs bezeichnet wirst.
Das, so?
Das ist tatsächlich so. Ja. Ne? Was ist denn so dein Tipp, ich will mal bei dem Wort Stil nochmal bleiben, um tatsächlich auch zu dieser persönlichen Marke, zu dieser Selbstsicherheit zu finden, um dann zum Beispiel im übertragenen Sinne solche Statements an der Tür auch setzen zu können?
Ich sage dazu, dass meine Kleidung ist ein bisschen meine Ritterrüstung, hinter der verstecke ich mich. Ich fahre jeden Tag mit der Bahn und dann fahre ich auch mal Samstag nachts mit der Bahn und bin natürlich da. Ich sehe aus wie so ein Azifazi, sag ich mal, Banker, der Samstagnacht dann mit der Bahn nach Hause fährt und bin der einzige Nüchterne dann in der Bahn nach in Kreis Pinneberg.
Ja.
und habe aber da nie Sorge oder Angst, weil ich hoffentlich nichts ausstrahle, was eine Arroganz eben mit sich bringt. Und das ist mir wichtig. Also es ist ein schmaler Grad zwischen Arroganz und Selbstsicherheit.
Absolut.
Ja. Und Arroganz, finde ich, ist grausam.
Ja.
Ich hasse es.
Ja.
Und Selbstsicherheit finde ich durchaus auch sexy, wenn sie ordentlich verpackt ist. Ich glaube, dass du als Mann ziemlich einfach anhand gewisser Richtlinien dich kleiden kannst und immer sicher bist, dass du dem Anlass entsprechend gekleidet bist. Es sind natürlich die Kleinigkeiten, die Details, die dann den Unterschied machen, und es ist aber ein Stil, der sich auch entwickelt. Und ich finde, man muss sich da verlassen auf Menschen, wo man das Gefühl hat, die sind in dem Bereich schon sehr gut aufgehoben. Und ich muss natürlich immer schauen, das Umfeld, in dem ich mich bewege, was hat das für eine Erwartungshaltung? Und dann ist natürlich, und davon ist keiner von uns ausgenommen, dieser erste Eindruck. Also ich komme an die Tür, dieser erste Eindruck, in dem ich noch nichts gesprochen habe, in dem werde ich zu 92% bewertet. Nach äußeren Kriterien, und das ist traurig, aber es ist so. Ja, und da muss ich dann einfach mich nicht verstecken und verstellen wollen, sondern das muss ich schon ich sein, weil ich muss mich dann um den Inhalt kümmern. Ich will mich nicht darum kümmern, ob jetzt mein Hemd sitzt oder schmutzig ist, ob meine Krawatte kurz über dem Bauchnabel aufhört, ob meine Hose viel zu kurz ist, ob die Schuhe nicht, sondern das muss alles schon sitzen. Und danach kann ich mich auf das Gespräch konzentrieren und dem eben auch zeigen, pass mal auf, das hier machen wir sind das, geht ja nicht nur um die Kleiderordnung, es geht einfach auch darum, dass Leute hier sehr selbstsicher kommen und die auch schon öfter vielleicht da waren und sagen, ach Mensch, und schön, Sie wiederzusehen und wo sitzen wir denn heute? Und dann muss ich natürlich sagen, das ist auch total schön, Sie wiederzusehen, aber da müssen Sie mir kurz mal auf die Sprünge helfen, ne? Ich bin mir jetzt ein bisschen unsicher oder haben Sie vielleicht Ihre Mitgliedskarte? Und dann spüre ich oft schon, oder ich lasse erst mal in die Bibliothek, wir haben so eine schöne Bibliothek, wo ich sage, auf einen Drink, und dann gehe ich hin zu dem vermeintlichen Mitglied und sage, darf ich Sie einmal kurz sprechen, damit ich das nicht vor seinen Gästen klären muss. Ich glaube, es ist ganz wichtig, auch niemanden vor anderen quasi hier bloßzustellen, und dann sage ich, Mensch, ich habe jetzt nichts gefunden, oder sind Sie wirklich Mitglied bei uns? Oder haben Sie die Berechtigung, wir haben auch Partnerclubs, die Berechtigung, zu uns zu kommen? Und dann sagt er mir irgendwas, und dann sagt er auch durchaus auch mal, dachte ich, meine Sekretärin hat reserviert. Dann sage ich, dann würde ich Sie bitten, ne, trinken Sie die Getränke aus, die Flasche Wasser oder was auch immer, das geht natürlich auf uns. Und dann würde ich Sie bitten, den Club zu verlassen. Ja, und das mache ich auch so, dass nicht alle anderen merken. So jetzt, ich glaube, das musste ich schon auch lernen. Der Österreicher ist eher so, der wird die Blasmusikkapelle reinschicken, dass alle wissen, ich stehe besser da am Nebentisch, weil ich bin ja Mitglied und die anderen nicht. Sondern das will ich gar nicht.
Ja.
Und entscheidet er sich, Mitglied zu werden. Vielleicht sagt er, und das ist auch schon passiert, dass sie sind so professionell damit umgegangen, dass ich auch Teil dieses Clubs werden möchte, weil ich das mag. Das ist schon passiert.
Schöne Auszeichnung.
Finde ich auch.
Ja, absolut. Was ich bei dir ja so schön finde, wenn man dir zuhört, Sassef hat ja schon fast eine meditative Stimmung, die du, also eine Atmosphäre, eine Aura, die du hast. Also irgendwie so, egal welche Situation du beschreibst, es schwingt immer so eine schöne, angenehme Ruhe, so ein Flow und so eine Leichtigkeit auch mit. Es ist ja irgendwie so ein Riesenthema in der Wirtschaft, Mindfulness, Achtsamkeit und was da nicht so alles, wovon nicht alles gesprochen wird. Wie machst du das denn? Also wie bleibst du in deiner Kraft und in deiner Ruhe und in deiner Mitte, denn Anlässe, um ja irgendwie aus der Haut zu fahren und die Mitte zu verlassen, hättest du wahrscheinlich im Alltag genug.
Also zum einen liegt es natürlich auch an deiner Art, dieses Gespräch zu führen. Du lässt mich glänzen. Wie mache ich das? Ich bin per se einfach ein Mensch, der sehr ausgeglichen ist. Und ich muss einfach wahnsinnig viele Entscheidungen am Tag treffen und kann mir nicht unendlich viel Zeit für jede Entscheidung nehmen, sondern ich muss sie treffen und ich muss hinterher evaluieren, war das die richtige Entscheidung oder nicht, aber ich halte mich nicht länger darauf auf. Ich muss Dinge delegieren und dann sind sie für mich gedanklich abgehakt, weil ich sonst nicht hinterherkomme. Mir hilft diese Bahnfahrt extrem, weil ich das Gefühl habe, ich komme nochmal runter. Ich lese abends zum Beispiel die Tageszeitung auf dem Weg nach Hause, das ist schon 2 Tage alt, aber es ist für mich einfach, da lese ich oft Dinge, die ich sonst nicht lesen würde, weil man neigt ja dazu, Überschriften zu lesen oder fertig, und so habe ich 20 Minuten, freue mich auch schon immer drauf, ehrlicherweise. Dann ist es die Familie, die Kinder, die mich immer erden, logischerweise, für die ich Papa, egal was ich mache. Und wenn du weißt, wo du herkommst, dann gibt es nie einen Grund, aus der Haut zu fahren und immer, wenn du immer das, was auch wirklich wichtig ist, mhm. ja, nämlich zum Beispiel, dass irgendwann wir alle nicht mehr da sind.
Ja, das stimmt.
Ja. Und dann passieren natürlich auch im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, dass Schicksale passieren, die, wo man immer sagt, ab jetzt will ich das Leben ändern und mhm. dann ist zwei Wochen und dann ist man wieder in seinem gleichen Trott mhm. drin. Wenn man aber, und das muss man, glaube ich, meine Frau hilft mir extrem, mhm. na, weil die sehr im sozialen Bereich unterwegs ist mhm. und ganz, ganz was anderes macht als ich und dass ich da nicht vergesse, dass ich A, zum einen hier der Dienstleister bin, mhm. erstmal. Und das haben ja viele Menschen Schwierigkeiten, überhaupt Dienstleister zu sein, mhm. obwohl sie es eigentlich sein müssen. Aber mhm. es ist ja immer, es geht ja vor allem ums Leisten.
Ja.
Ja, ich werde bezahlt dafür, ja. dass ich höflich und freundlich bin. Idealfall bin ich sowieso. Mhm. Ja, aber ich hasse zum Beispiel Menschen, die dich anlächeln und sich umdrehen ja. und ihr Gesicht verziehen. Ja. Ja. Mhm. Dann ist für mich das schon durch. Dann mhm. spüre ich, da fühle ich mich nicht wohl. Mhm. Ja. Und ja.
Ich habe so, wenn ich dir so zuhöre, wie gesagt, ich habe ja selber bei oder hatte das Privileg, unter anderem für Kempinski arbeiten zu dürfen, da das Trainingsmanagement so ein bisschen mit begleitet, wurde dann damals auch so gelegentlich mal nach Bazzaro geschickt, damals gehörte das noch zu Kempinski. Und logischerweise, da ich in Berlin war, im Athlon, kommst du auch mit anderen Häusern in Kontakt, mit anderen Ketten. Wenn ich dir so zuhöre, dann höre ich da relativ viele Facetten raus, die mich an Ritz-Carlton erinnern, so an dieses Credo, was damals vorherrschte. We are ladies and gentlemen serving ladies and gentlemen. Mhm. Ist es etwas, was ich nur höre oder ist es etwas, was deine Arbeit auch mit auszeichnet?
Genau, ich habe für Four Seasons gearbeitet in Berlin, genau. Und ich war da, in jedem Fahrstuhl war irgendwie Service und ja. zu jedem Buchstaben gab es dann irgendwie dieses mhm. Ladies and Gentlemen, Serving Ladies genau. and Gentlemen, fand ich auch gut. Man muss immer aufpassen, weil ich finde ganz viel, also relativ viele schreiben das irgendwo hin,
ja.
aber leben es nicht.
Genau.
Und man muss es vorleben und mhm. man muss dieser Leuchtturm sein, auch mhm. als Unternehmer, und man muss es wirklich auch fühlen. Mhm. Wenn du es nicht fühlst, wirst du nie so überzeugend sein. Mhm. Und dann ist es nur eine Fassade und die mhm. kannst du nicht immer aufrechterhalten. Mhm. Ja, und deswegen ist dieser Grundsatzgedanke mhm. für mich aber auch extrem wichtig, dass die Mitarbeiter nicht zu devot sind zum mhm. Beispiel, sondern sich hinstellen und sagen, jawohl, das machen wir, das mhm. haben wir für Sie vorbereitet, mhm. das ist unser Produkt. Mhm. Und weil auch das finde ich nicht schön, wenn man zu devot und selbstverständlich ja. und der Generaldirektor.
Ja.
Und das mögen auch die Mitglieder nicht, ja, sondern die mögen das auch, wenn man auf einer Augenhöhe spricht
ja.
miteinander. Und ja. das ist hier so ein wirklich ein Kokon in einer Welt,
ja.
in der das ganz oft grausam verroht und hinten runterfällt.
Und es spiegelt auch so ein bisschen meine Erfahrung wieder. Ich darf ja auch mit Vorstandsvorsitzenden, Geschäftsführern und so weiter in der täglichen Praxis arbeiten. Und ich stelle auch fest, dass es eine gewisse Form der Dankbarkeit auch gibt, wenn du, genauso wie du sagst, wenn du einfach eine Einladung selbstsicher aussprichst und sagst so, das haben wir für sie vorbereitet, das und das ist mein Vorschlag, wie wir durch den heutigen Tag gehen. Ich habe so das Gefühl, dass sie auch ganz dankbar sind, wenn sie mal im Moment so ein bisschen die Kontrolle auch einfach loslassen können, einfach sich mal zurücklehnen können, hier im Club wahrscheinlich auch mal eventuell eine Zigarre rauchen können, ein schönes Gläschen Wein trinken können und einfach mal eine schöne Zeit haben und einfach wissen, es läuft und es funktioniert und ich kann einfach mal loslassen, oder?
Bin ich komplett bei dir. Mhm. Also ich glaube, wenn du den ganzen Tag Entscheidungen
triffst, ja,
freust du dich mal, wenn zwei Stunden das jemand für dich abnimmt.
Ja, genau.
Aber der hat natürlich die extreme Verantwortung,
ja.
das auch gut zu machen.
Ja.
Weil wenn du das aus der Hand gibst und danach enttäuscht nach Hause gehst, dann machst du es das nächste Mal
genau,
das nicht mehr.
Das
sondern sagst du, der ist so total nett und charmant und witzig
ja.
und lustig und höflich und alles, aber Essen hat nicht geschmeckt, Wein hat mir nicht geschmeckt,
ja.
hat zu lange gedauert, der Platz war grausam. Und das heißt, du musst es dann auch liefern, du
ja.
musst es auch halten, was
ja.
du versprichst.
Ja.
Aber und das, du musst immer, glaube ich, das Gefühl trotzdem geben, der Gast hat sein Stück weit selbst entschieden.
Mhm.
Ja? Aber an und für sich ist genau das, was du sagst, das ist, glaube ich, auch ein Schlüssel zum Erfolg.
Mhm. Und über Wein und Essen hattest du auch gerade nochmal gesagt, nochmal ein paar abschließende Fragen zu diesem herrlichen Thema Wine and Fine Dining. Ich habe ein schönes Zitat von dir gefunden, das heißt, ein Wein muss schmecken, das ist die Basis. Wein muss sich aber auch für sie lohnen.
Mhm.
Was meinst du denn damit genau?
Na, zum einen habe ich das, ich berate auch Unternehmen, also gastronomische Unternehmen, ja, habe lange für die Hamburger Staatsoper zum Beispiel, für den Caterer gemacht, für den Friedrichstadtpalast. Ich glaube, dass viele Gastronomen, für dieses, sind ja oft Köche, die Restaurants dann betreiben, für dieses Thema extrem lästig einfach. Ja. Die wollen, dass es funktioniert. Die haben keine Ahnung, keine Muße. Die könnten sich stundenlang über die Qualität von der Kartoffel unterhalten, aber bei Wein interessiert sie nicht. Verstehe ich auch. Ist schade. Und so werden die Weinkarten dieser Stadt und dieses Landes immer ähnlicher. Ein paar große Importeure kümmern sich um alles. Und viele haben einfach auch Angst, überhaupt irgendjemanden zu bezahlen, zu sagen, der will ja auch nur sein Geld verdienen und so weiter. Das ist in der Branche schwierig, finde ich wirklich. Für mich ist das vor allem jetzt an jemanden, den ich beraten soll, auch jetzt in Sachen zum Beispiel, ich möchte einen Weinkeller kaufen oder ich möchte in Wein investieren, dann soll es sich lohnen. Und für den Gastronomen soll es sich lohnen, weil er A, ein Geld damit verdient. Mhm. Ja. Für mich ist am Ende des Tages, wenn ich in ein Restaurant gehe und ich kaufe eine Flasche Wein für 30 Euro, dann ist es mir als Gast heute noch ziemlich egal, ob die dem Gastronom 10 Euro, 12, 15 oder 5 Euro gekostet hat. Wenn ich jetzt im Restaurant einen fairen Wert für diese 30 Euro empfinde. Und das ist die Aufgabe. Und das, weil ich eben so wahnsinnig viel probiere, kann ich das eben schon sagen. Ich kann sagen, es ist immer subjektiv, aber ich kann schon sagen, dass für 30 Euro ist das sehr viel Wein oder sehr wenig Wein. Ja. Und das möchte ich versuchen zu vermitteln.
Ja, Wert und anderer Begriff dafür, Würdigung ist ja auch immer eine subjektive Größe, das hast du gerade gesagt. Wenn wir uns jetzt so eine Fine-Dining-Situation vorstellen, bei der ja auch durchaus dann mal mehr als 30 Euro bezahlt wird für die Flasche, was oder wie verteilt sich so deiner Erfahrung nach, deiner Meinung nach, wie verteilen sich so die Erfolgsparameter? Also welche Faktoren tragen am Ende zu diesem Erlebnis bei, dass ich wirklich rausgehe und sage, das war es mir am Ende des Tages wert? Also wie viel ist Inszenierung, wie viel ist der Service, wie viel ist das Essen? Kann man das ungefähr so in Prozent splitten?
Glaube ich nicht, dass du das in Prozent sagen kannst. Ich bin ja, wenn ich als Sommelier an den Tisch gehe, der Berater erstmal. Ja. Das heißt, was ich mag und was mein Gast mag, kann meilenweit voneinander entfernt sein. Ja. Aber ich mache es gut, wenn das, was er gehabt hat, ihm auch geschmeckt hat.
Ja.
Und es gibt natürlich auch Situationen, und die muss ich erkennen, wo ich spüre, es ist sehr wichtig, dass alle Gäste am Tisch gleich wissen, wie viel Geld der gerade ausgibt.
Ja.
Ja? Ja. Das heißt, da muss es ein Name sein und es muss auch ein Preisschild dranhängen, dass man, wenn man sich ein bisschen mit Wein beschäftigt, auch weiß, um diese Wertschätzung zu spüren. Ich sage ein Beispiel, du kommst hierher und das ist ein ganz wichtiger Gast und du hast was zu feiern und du sagst, ich empfehle, der Gute, das ist der Weinmensch hier und der empfiehlt. Und ich empfehle einen neuseeländischen Pinot Noir, der kostet 250 Euro und hat einen Schraubverschluss. Und jetzt ist dein Gast einfach jetzt nicht sehr weinversiert und der denkt sich jetzt, oder es gibt die Gefahr, dass er sich denken kann, Gott, jetzt mache ich so ein großes Geschäft, ich gebe ihm, und dann bestellt er einen Wein mit so einem Schraubverschluss.
Dann
weiß ich für mich, und vielleicht ist es gar nicht so, vielleicht sagt er, ist mir komplett egal, ob was der einen Verschluss hat, Hauptsache der Wein schmeckt mir, war ja ein richtiger Ansatz, aber dieses Risiko gehe ich gar nicht erst ein, sondern da weiß ich, in dem Moment will ich auf Nummer sicher gehen, dass auf jeden Fall unser Mitglied, der den Wein bestellt, der soll glänzen. Es geht null um mich. Und ich glaube, das kannst du im Laufe der Jahre, da hilft Lebenserfahrung auch, dass man sich da selbst zurücknehmen kann und sagen kann, okay, ich brauche das gar nicht mehr, diese Wichtigtuerei, dieses Aufspielen. Es geht null um mich und ich bin froh, wenn unser Mitglied nach Hause geht und sagt, Gott, das war ein toller Abend. Ja, Parameter, die du gesagt hast, es muss alles funktionieren. Ja. Aber, und natürlich sagen ihm ja die Gäste auch wenn er gesagt hat, vielleicht sagt er, aber ich habe schon dreimal besser hier gegessen in den letzten 10 Jahren. Aber wenn die Gäste einfach sagen, wow, das war fantastisch, wie toll ist es. Und es hilft natürlich, wenn du in eine Atmosphäre kommst, wo nicht jeder hin darf.
Ja.
Also wir sind ein privater Club und wir spüren das, wenn Firmen zum Beispiel einladen, wir laden 100 Leute ein und in der Hanse Lounge kommen 70.
Ja.
Und wenn wir woanders hingehen, dann kommen 30.
Ja.
Wir brauchen den Redner, weil da nicht jeder hinkommt. Und das hilft schon, dass man mit einer gewissen, also A, kommt man mit einer Erwartungshaltung, die müssen wir füllen, ohne zu wissen, was die Erwartungshaltung überhaupt ist. Und wir müssen dann natürlich irgendwas abliefern, wo man dann rausgeht und sagt, jawohl, eigentlich möchte ich auch gerne dort Mitglied sein.
Ja, schönes Bild. Mir persönlich würdest du ja mit einem neuseeländischen Wein eine große Freude bereiten. Neuseeland ist ja über die Jahre meine zweite Heimat geworden.
Ja, wie toll.
Aber unabhängig von Neuseeland, gibt es denn so für die Hörer, die jetzt gerade richtig Lust bekommen haben auf ein schönes Glas Wein, aktuell ein Kutei-Geheimtipp für eine tolle Flasche?
Also tatsächlich ab ab Ende Oktober kommt ein eigener Wein-Podcast, den ich mit der Funke Mediengruppe herausbringe. Vier Flaschen heißt der.
Ja.
Das mache ich zusammen mit dem Chefredakteur vom Hamburger Abendblatt. Da wurde ich gecastet, wo ich eben ganz viel über Wein spreche.
Ja.
Weil es gibt keinen Lieblingswein. Es gibt vielleicht Lieblingswein in dem Moment, in dieser Situation. Der kann 10 Euro kosten, der kann 50 Euro kosten. Aber ich versuche da den Wein zu beschreiben, ja, aber in Worten, die man auch nachvollziehen kann. Also jetzt nicht so ein Sommelier-Deutsch, wo man denkt, Gott, ich weiß gar nichts, ich bleibe lieber bei meinem gewohnten Wein, weil mir das alles zu spanische Dörfer sind.
Ja.
Und das soll eben auch unterhaltsam sein. Und das kann ich an der Stelle, würde ich mal raten, vier Flaschen mal da rein zu. Es dauert viel länger als dein Podcast. Und ich weiß gar nicht, ob man so lange da meiner Stimme lauschen mag, aber die sind total überzeugt davon. Dann mache ich einfach mal mit. Und Wein muss man halt viel erschmecken, um dann herauszufinden. Aber ich glaube, man hat vielleicht Menschen, seinen Weinladen seines Vertrauens, der deinen Geschmack dann schon kennt und der dir dann eben ganz explizit auf deinen Geschmack Sachen empfehlen kann. Und da gehst du immer auf Nummer sicher.
Wunderbar, dann wissen wir jetzt auch, welchen Podcast wir dann als nächstes hören werden.
Neben den Entscheidungsfinishern.
Genau. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere doch einfach den Podcast und hinterlass uns eine kurze Bewertung, denn das hilft am Ende vor allem dabei, dass wir für dich auch noch viele weitere Folgen mit spannenden Gesprächspartnern produzieren können. Und wenn du selber Teil der Community werden möchtest, dann geh einfach auf www.entscheidungsfinisher.de/webinar und nimm völlig kostenfrei an einem unserer nächsten Webinare teil. Ich freue mich darauf, dich zu sehen. Und damit sage ich noch einmal ganz, ganz herzlichen Dank an dich, lieber Michael Kutay. Schön, dass du uns heute ein bisschen an deinem Leben hast teilhaben lassen.
Ja, ich sage danke fürs Zuhören.
Sehr, sehr gerne. Die nächste Episode hört ihr dann am kommenden Montag ab 10 Uhr und bis dahin eine weiterhin entscheidungsstarke Zeit und viel Erfolg beim Umsetzen deines Powerziels. Bis dann.